Wenn Sie künftig eine rein private Chatnachricht schreiben, dann Vorsicht. Denn Ursula von der Leyen liest mit. Heute hat Brüssel die Totalüberwachung der Kommunikation beschlossen. Hinter verschlossenen Türen und ohne Diskussion. Brutales Verbrechen in Wien. Während der Täter für die Systemmedien wieder einmal nur ein Mann ist, hat auf eins herausgefunden. Es war ein versuchter Ehrenmord. Und Gewerkschaftsboss Oliver Hilburger ist stinksauer auf die Politik. Zu Deutschlands Wirtschaftspolitik sagt er: Gehen Sie endlich mal arbeiten, Frau Ministerin Reiche. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Es war eine einsame geheime Entscheidung hinter den kalten Glasfassaden der Macht in Brüssel. Die Konsequenzen spüren wir bald alle, jeder von uns. Und das Tag für Tag. Immer dann, wenn wir eine private Nachricht schreiben und dabei ahnen. Wir sind nicht allein. Was wie eine Dystopie klingt, wurde heute in der Europäischen Union Realität. Doch noch gibt es einen Ausweg. Unser Schwerpunkt heute in den Nachrichten auf 1. Vereint für die Zukunft. So stand es heute Mittag am Gebäude der EU-Kommission. Und fast zeitgleich beschlossen die Mitgliedsregierungen in Brüssel, was Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unter dieser Zukunft offenbar versteht. Die lückenlose Überwachung digitaler Kommunikation. Am Mittwoch nickte der Botschafterrat, also faktisch die Regierungen der EU-Staaten, die sogenannte Chat-Kontrolle ab. Ohne jede Diskussion. Damit könnten künftig sämtliche privaten Chats von Anbietern gescannt und deren Inhalte an Behörden weitergereicht werden. Offizielle Begründung: Schutz von Kindern vor Missbrauch. Was wie ein Schnellschuss wirkt, ist in Wahrheit ein Comeback. Denn eigentlich war die Chatkontrolle schon begraben. Zumindest glaubte man das. Noch vor wenigen Wochen scheiterte von der Leyens erster Versuch am Widerstand mehrerer Staaten, darunter Deutschland. Auch das EU-Parlament blockierte die Pläne. Doch im Hintergrund arbeitete die Kommission an dieser neuen Variante, einem Gesetz ohne direkte Pflicht zur Chatkontrolle. Stattdessen taucht nun eine harmlos klingende Formulierung auf. Anbieter sollen freiwillige Maßnahmen ergreifen, mit Bezug auf eine EU-Regulierung. Datenschützer und Juristen sind sich einig. Das ist eine Verkleidung. Der Überwachung soll ein freiwilliger Anstrich verpasst werden. Wie dieser Entwurf trotzdem wieder auf den Tisch kam, erklärte der AfD-Europaabgeordnete Petr Büstron gegenüber auf 1.
Ja, das ist so, diese EU-Mühle malt weiter, obwohl die Chatkontrolle im Parlament abgelehnt wurde. Jetzt ist das aber im EU-Rat, da wird einfach weitergemacht. Und dieser EU-Rat, das sind nur 27 Personen, da wird man hinter verschlossenen Türen sich geeinigt haben. Und jetzt werfen die das wieder zurück ins Spiel.
Doch nicht nur das Parlament wurde übergangen. Viele Abgeordnete erfuhren erst aus den Medien von der Entscheidung. Das EU-Parlament hatte an der aktuellen Entscheidung keinerlei Anteil. Es gab weder Debatten noch Abstimmungen dazu. Das bestätigte Rada Lajkova von der bulgarischen Partei Wiedergeburt gegenüber auf 1. Nach ihren Angaben hatte die dänische Ratspräsidentschaft das Thema vorangetrieben. Doch Druck kam offenbar auch von finanzstarken Lobbyisten. Hinter der Überwachung stünden mächtige Wirtschaftsinteressen, meint Petr Büstron.
Tja, das sind ganz, ganz fiese Lobbyisten. Das ist die Firma Thorn aus den USA, die große Tech-Giganten vertritt, die eben Interesse daran haben, die Aufträge nachher zu bekommen für diese Chat-Kontrolle. Und das trifft sich natürlich sehr gut mit dem Interesse dieser Krake der EU, die alle Bürger überwachen will. Also da muss man wirklich höllisch aufpassen. Es sind Lobbygruppen dahinter, starke amerikanische Konzerne und ganz fiese Politiker wie Ursula von der Leyen, die das Interesse halt daran haben, uns alle zu überwachen.
Jetzt müssen wohl die nationalen Regierungen im EU-Rat endgültig entscheiden. Erste politische Stimmen fordern ein Veto. Der BSW-Europaabgeordnete Fabio De Masi appellierte: Die Bundesregierung muss eine Digital-Stasi verhindern und die Privatsphäre der EU-Bürger schützen. Doch aus Berlin kommt bisher Schweigen und Beobachter rechnen auch nicht mit Widerstand von Kanzler Friedrich Merz. Schon im Oktober zeigte sich im Bundestag, wohin die Reise geht. Damals ging es noch um dieses EU-Gesetz. Es sah eine Pflicht zur Überwachung vor. Doch es zeichnete sich bereits ab, dass Brüssel mit dem offenen Vorgehen scheitern würde. Im Rückblick wirkt die damalige Debatte nahezu prophetisch. Heute wirkt sie wie eine Vorwegnahme der jetzigen Regelung. Die CDU-Abgeordnete Katja Strauß-Köster erweckte dabei den Eindruck, als gehe es bei der Chatkontrolle nur um den Schutz von Kindern.
Viele Dienstanbieter haben erfreulicherweise bereits durch freiwillige Maßnahmen entschieden dazu beigetragen, Missbrauchsmaterial aufzudecken und an die Behörden zu melden. Deshalb unterstützen wir eine Verordnung, die freiwillige Maßnahmen dauerhaft ermöglicht.
Der AfD-Abgeordnete Tobias Teich warnte jedoch schon damals:
Private Kommunikation darf niemals unter Generalverdacht stehen. Der Staat darf nicht private Dienste dazu zwingen, Nachrichten vor ihrer Versendung zu scannen. Was heute als Mittel zum Schutz von Kindern eingeführt wird, kann schon morgen die Aufhebung der Schweigepflicht für Ärzte und Anwälte bedeuten. Der Weg zur Gesinnungsschnüffelei ist vorprogrammiert. Die kühnsten Träume sämtlicher Überwachungsfanatiker könnten schon morgen Realität werden.
Die österreichische Regierung schweigt ebenfalls zu den heutigen Beschlüssen. Doch ein Blick ins Archiv des Nationalrates zeigt, auch Wien dürfte sich nicht querstellen. Noch am 6. November behauptete SPÖ-Abgeordneter Bernhard Herzog im Parlament in der Debatte eines FPÖ-Antrages, die Verhandlungen zur Chatkontrolle liegen auf Eis. Nur wenige Tage später war die neue Fassung des Gesetzes vollständig ausgearbeitet. Herzog hat also gegenüber der Opposition die Unwahrheit gesagt. Ob bewusst oder aus Unwissenheit, bleibt offen. Nach derzeitigem Stand ist kaum zu erwarten, dass die Regierungen das Vorhaben noch stoppen. Petru Büstron fordert deshalb massiven öffentlichen Druck. Die bulgarische Abgeordnete Rada Lajkova warnt unterdessen vor einer dystopischen Zukunft. Gegenüber auf 1 sagte sie: Die Gefahr besteht darin, dass Europa, ähnlich wie Australien, ein System errichtet, das nachvollziehen kann, wo sich ein Mensch befindet, was er sucht, mit wem er spricht und worüber. Bis heute Mittag berichteten die meisten Systemmedien kaum über die neue Chatkontrolle oder betonten die angebliche Freiwilligkeit der neuen Regelung. Nur unabhängige Sender wie auf 1 informierten ihre Zuschauer. Auch Meinungsumfragen fehlen komplett. Die letzten repräsentativen Daten stammen aus dem Jahr 2021. Damals lehnten 72% der Europäer die Chatkontrolle ab. Nur 18% befürworteten sie. Vielleicht genau deshalb wurde später nicht mehr gefragt. Es war also auf 1, Ihr Sender, der tat, was journalistische Pflicht ist, über die Gefahren zu informieren, die uns durch immer neue Angriffe auf Demokratie und Freiheitsrechte drohen. Damit durchkreuzen wir auch die Strategie der Systemmedien, die Menschen immer wieder im Unklaren zu lassen oder sogar dreist zu belügen. Natürlich kostet unsere Arbeit viel Geld und wir können nur weitermachen, wenn Sie uns unterstützen. Wie genau, erfahren Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Die Chatkontrolle ist nicht die einzige Entscheidung dieser Woche, in der Kritiker einen Angriff auf die Bürgerrechte sehen. Bereits am Dienstag stimmte das Europaparlament über den sogenannten Demokratieschild ab. Offiziell soll damit die Europäische Union vor Desinformation und ausländischer Einflussnahme geschützt werden. Kernstück ist eine neue Behörde, das Europäische Zentrum für demokratische Resilienz. Zudem will Brüssel den Mitgliedern bei der Durchführung von Wahlen, wie es heißt, helfen. Kritiker sehen darin die Drohung von Einmischungen. Unterstützt wurde der Vorschlag von der Europäischen Volkspartei. Ihr gehören unter anderem CDU und ÖVP an. Den Grünen gingen die Pläne noch nicht weit genug. Sie verlangten härtere Maßnahmen. Scharfe Kritik kam dagegen vom deutschen Abgeordneten Volker Schnurbusch.
Sie reden von gefährdeten Journalisten, aber schweigen zu den getöteten Journalisten im Gazastreifen. Sie unterhalten beste Beziehungen zur Türkei, obwohl dort Journalisten im Gefängnis landen, wenn sie Erdogan kritisieren. Sie reden von unabhängigen Medien, aber finanzieren nur solche, die Werbung für die EU machen. Sie warnen vor Wahlmanipulationen, aber greifen selbst in Rumänien und Moldawien ein.
Malaysia verbietet ab dem kommenden Jahr die Nutzung sozialer Medien unter 16 Jahren. Offiziell begründet das die Regierung mit Cyberkriminalität und dem Schutz vor sexuellem Missbrauch. Doch letztlich handelt es sich um eine weltweit vorangetriebene Entwicklung. In Australien bereits eingeführt, ziehen auch Länder wie Dänemark, Griechenland und Spanien nach. Und auch in Deutschland wurde das Social-Media-Verbot für Jugendliche bereits diskutiert. Doch Kritiker warnen vor umfassender Kontrolle und Überwachung. Eine Altersbeschränkung für soziale Medien sei der digitale Identitätsausweis durch die Hintertür. Denn das Alter lasse sich nur feststellen, indem Daten abgefragt und im nächsten Schritt mit der digitalen Identität verknüpft werden. Seit gestern läuft am Oberlandesgericht Dresden der Prozess gegen Johann Guntermann und weitere mutmaßliche Mitglieder der linksextremen Hammerbande. Gesichert wird das Verfahren durch ein ganzes Aufgebot an Polizisten und Sicherheitskräften. Doch mit einem einfachen Stromausfall haben die Behörden anscheinend nicht gerechnet. Gerade einmal 6 Minuten nach Beginn des heutigen Verhandlungstages tappte die Justiz im Dunkeln, und das ganz buchstäblich. Da der Grund zunächst nicht identifiziert werden konnte, musste das Verfahren für heute abgebrochen werden. Ob es sich um Zufall oder absichtliche Sabotage handelt, ist noch unklar. Doch mancher fragt sich, ob angesichts der Zustände in Deutschland Sabotage überhaupt nötig wäre. Schwere Vorwürfe erschüttern den Facebook-Mutterkonzern Meta. Das Unternehmen soll eine interne Studie über massive psychische Schäden durch soziale Medien einfach unter Verschluss gehalten haben. Laut der Untersuchung führen Facebook und Instagram zu Depressionen, Angstzuständen, Einsamkeit und permanentem Vergleichsdruck. Die brisanten Erkenntnisse kamen erst jetzt ans Licht. In Gerichtsunterlagen einer Sammelklage mehrerer US-Schulbezirke. Meta weist alles zurück und behauptet, man wolle Jugendliche schützen. Doch der Verdacht wiegt schwer, denn den Facebook-Machern war die Wirkung ihrer Plattform von Anfang an bewusst. Die psychische Manipulation räumte sogar der frühere Facebook-Berater Sean Parker ein. Zitat: Wir haben es trotzdem gemacht. Und genau deshalb dürfen seine eigenen Kinder Facebook nicht nutzen, wie er damals offen zugab. Rund 12.000 US-Soldaten sind derzeit in der Karibik stationiert. Etwa ein Drittel der gesamten amerikanischen Kriegsflotte wurde dort zusammengezogen. Offiziell heißt es, man bekämpfe Drogenschmuggler. Doch immer mehr deutet darauf hin, dass Washington einen Krieg gegen Venezuela vorbereitet. Nun hat eine Republikanerin dies erstmals offen zugegeben. Die Kongressabgeordnete Maria Salazar sagte gegenüber Fox News wörtlich: Wir sind dabei, in Venezuela einzumarschieren. Und sie nannte auch den Grund. Mit Blick auf die enormen Ölvorkommen sei eine Invasion eine sehr gute Nachricht für die amerikanische Wirtschaft. Die Regierung in Caracas reagiert alarmiert. Venezuela bat inzwischen mehrere Staaten um Unterstützung, darunter Russland und China. Vor wenigen Wochen fand in Linz eine Pressekonferenz der Partei MFG und des außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses statt. Dabei ging es um den Fall eines nach der Covid-Injektion Verstorbenen. Vor Ort war ebenfalls ein Team des ORF, also jenes Senders, den alle Österreicher über Zwangsgebühren finanzieren müssen. Doch berichtet wurde danach offenbar nichts. Genau das wirft die oberösterreichische Partei MFG dem Staatsfunk vor. Die Landtagsabgeordnete Dagmar Häusler sagte dazu gegenüber auf 1.
Es ist wieder mal ein Zeichen für das, wie medial Bericht erstattet wird, vor allen Dingen wie eingeschätzt wird, wie subjektiv bewertet wird, was sind jetzt Nachrichten, die die Menschen erreichen dürfen und was sind wiederum Nachrichten, die scheinbar keinen erreichen dürfen. Interessant ist, weil ja in vielen Fällen der ORF gar nicht erst auftaucht und in dem Fall ist es sehr interessant, dass er auftaucht und dann nicht berichtet. Der Staatsfunk bewertet, was an die Menschen heran darf in Informationen und was scheinbar nicht.
Warum der ORF trotz Anwesenheit nicht berichtete, wollte auf 1 vom Landesstudio Oberösterreich wissen. Doch bis Redaktionsschluss gab es keinerlei Antwort. Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro muss für 27 Jahre ins Gefängnis. Das Urteil des obersten Gerichtshofs ist seit Dienstag rechtskräftig. Für den 70-Jährigen bedeutet das faktisch lebenslange Haft. Ein Entkommen gibt es nicht mehr. Rechtsmittel sind ausgeschlossen. Bolsonaro wurde beschuldigt, nach der Präsidentschaftswahl 2022 einen Umsturz gegen den linken Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva versucht zu haben. Zunächst stand er unter Hausarrest, doch nach einem angeblichen Fluchtversuch verwandelte das Gericht die Auflage in reguläre Haft. Für F1-Chefredakteur Stefan Magnet ist der Fall eindeutig. Er sagt wörtlich, die Globalisten mussten ihn beseitigen, denn für sie ist der Staat nur Beute und Vehikel. Deutschlands Wirtschaft steckt tief in der Rezession. Und schuld daran sind die Deutschen. Jedenfalls nach Meinung der zuständigen CDU-Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Auf dem Arbeitgebertag in Berlin erklärte sie wörtlich: Wir haben verlernt, uns anzustrengen. Damit die Wirtschaft wieder in Gang komme, müssten sich die Deutschen, Zitat, auf unbequeme Reformen einlassen. Nach ihrer Ansicht gehört dazu auch eine Anhebung des Rentenalters und Lockerungen beim Kündigungsschutz. In den sozialen Medien sorgten diese Aussagen für heftige Empörung. Viele Nutzer werfen dem Merz-Kabinett vor, erst die Wirtschaft zu ruinieren und dann auch noch das Volk für die Folgen verantwortlich zu machen. Verärgert über diese Äußerungen Reiches zeigte sich auch Oliver Hilburger, der Vorsitzende der alternativen Gewerkschaft Zentrum. Was er Reiche antwortet, erfahren Sie im Interview des Tages gleich in den Nachrichten auf 1. Die Diskussion um den Haushalt des Kanzleramtes ist im Bundestag traditionell der Höhepunkt der sogenannten Generaldebatte. Also dem Schlagabtausch zwischen Oppositionsführerin und Kanzler. So auch am heutigen Mittwoch. Und die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel ging mit Kanzler Friedrich Merz hart ins Gericht.
Diese Koalition im Endstadium erinnert immer stärker an die Brücke der Titanic. Deutschland hat Schlagseite, die Schotten laufen voll. Aber sie lassen die Bordkapelle immer die gleichen Beruhigungsmelodien spielen. Der Kapitän hat nichts mehr zu sagen und schaut einfach zu, weil ihm der erste Offizier die Kapitänsmütze geklaut hat.
Am Dienstag erschütterte eine grauenhafte Bluttat den Wiener Bezirk Donaustadt. Ein erst 15-jähriges Mädchen wurde auf offener Straße niedergestochen. Auf 1 liegen nun weitere Informationen über die Tat vor und sie nähren einen schrecklichen Verdacht. Demnach handelte es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den etwa 50-jährigen Vater des Opfers. Wie die Landespolizeidirektion Wien exklusiv gegenüber auf 1 bestätigte, könnte es sich bei der Tat um einen versuchten islamistischen Ehrenmord gehandelt haben. Wörtlich teilten uns die Ermittler mit. Das 15-jährige Opfer gab in ihrer Vernehmung an, dass die Familie nicht damit einverstanden sei, dass sie einen Freund hat. Bei dem Tatverdächtigen handle es sich nach dessen eigener Aussage um einen Afghanen. Seine tatsächliche Staatsangehörigkeit konnte bisher aber nicht nachgewiesen werden. Der Vater selbst soll den versuchten Mord bereits gestanden haben. Zum Tatmotiv schweige er sich laut der Polizei aber aus. Weitere Einschränkungen der Meinungsfreiheit in Österreich scheinen sich anzukündigen. Das deutet sich jedenfalls im Prozess gegen den früheren Aula-Chefredakteur Dr. Martin Pfeiffer an. Am Dienstag wurde bekannt, dass Pfeiffer nun sogar dafür belangt wird, den Begriff Meinungsverbrechen verwendet zu haben. Für die Anklage ist das bereits eine Wiederbetätigung. Nur wegen eines Wortes. Die Verteidigung widerspricht entschieden. Eine Kritik an der Strafbarkeit bestimmter Aussagen bedeute keine Zustimmung zu verbotenen Inhalten, so Pfeiffers Anwalt. Doch damit nicht genug. Die Staatsanwaltschaft wirft Pfeiffer zusätzlich vor, zahlreiche Bücher mit angeblich strafbarem Inhalt über den externen Aula-Buchdienst beworben zu haben, obwohl diese allesamt niemals strafrechtlich beanstandet wurden. Dieser Punkt wurde erst nachträglich in die Anklage aufgenommen. Die Begründung: Pfeiffer hätte jedes veröffentlichte Werk selbst hinsichtlich einer möglichen Strafbarkeit prüfen müssen. Grundlage hierfür ist ein eigens erstelltes Gutachten des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, in dem Nichtjuristen als Zensoren agierten. Aus Sicht vieler Beobachter öffnet das ein gefährliches Tor zur Zensur, denn damit wird Verlegern und Buchhändlern eine staatliche Aufgabe aufgebürdet. Die Folge wäre klar: Wer sich über die Rechtslage nicht sicher ist, wird im Zweifel lieber gar nichts mehr veröffentlichen oder bewerben. Und wir kommen zur Wirtschaft am Mittwoch. Heute mit Oliver Hilburger, dem Vorsitzenden der alternativen Gewerkschaft Zentrum. Guten Tag, Herr Hilburger. Der deutschen Wirtschaft geht es schlecht und das schon seit geraumer Zeit. Vor wenigen Wochen gab es weitere Hiobsbotschaften. Der Automobilkonzern Volkswagen drohte mit der Einstellung der Produktion, da die Lieferung von Chips aus China zum Erliegen gekommen war. Hintergrund war der politische Streit zwischen den USA und Peking. Aber blicken wir auf die wirtschaftlichen Folgen dieses Konflikts. Droht die deutsche Autoindustrie nun auch noch zwischen den Fronten eines neuen Kalten Krieges zerrieben zu werden?
Es ist mit Sicherheit ein Teilaspekt, aber ich glaube, das ist zu kurz gegriffen. Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, wie die Wirtschaftspolitik Deutschlands versagt hat in den letzten 10, 15 Jahren. Man kann auch sagen, die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union, aber eben auch der großen Konzerne, der Aktien, meistens aktiengeführten Konzerne, die eben auf schnelle Rendite gezielt haben, bezüglich der ganzen Abhängigkeiten, die wir haben und nicht erst seit gestern. Wir hatten diese Abhängigkeiten auch schon gesehen, als 2008, 2009 die Finanzkrise war und einzelne Firmen dann Konkurs gingen und dann quasi ganze Industriezweige aufgrund dieser Abhängigkeit von einem Zulieferer sehr unter Druck kamen. Während Corona, während und auch danach hat man gesehen, die Lieferketten sind sehr empfindlich und dass seltene Erden quasi einen Wirtschaftsfaktor an sich darstellen, wo die Asiaten sehr stark dominieren, ist auch kein Geheimnis. Also insofern ist es an der Stelle mal wieder sichtbar geworden. Aber es ist eben nicht nur dieses eine Thema, das jetzt kurzfristig gelöst wurde, sondern es ist grundsätzlich die komplett falsche Wirtschaftspolitik Deutschlands, Europas, aber auch der Konzerne, die eben nach Gewinne schauen und nicht nach langfristigen strategischen Souveränitäten, um sich von solchen Abhängigkeiten zu befreien.
Eine weitere Folge dieser Auseinandersetzungen sind die Energielieferungen. Aktuell sind die deutschen Gasspeicher nur ungenügend gefüllt. Und gerade hat der Winter begonnen. Welche Auswirkungen befürchten Sie für die Beschäftigten in den energieintensiven Betrieben? Drunter Produktionsstilllegungen, Kurzarbeit, vielleicht sogar Entlassungen?
Ja, auch das kein Geheimnis. Der zickte Winter in Folge, wo wir uns von solchen nicht zuverlässigen Energiequellen abhängig gemacht haben, obwohl es bessere Lösungen gäbe, Stichwort Atomenergie, günstiges Gas aus Russland, auch das hat man ja quasi sanktioniert, Nord Stream 2 als Stichwort. Also, ja natürlich, die Auswirkungen, die drohen uns schon seit Jahren und die Auswirkungen sehen wir jetzt auch schon. Und der von der Bundesregierung angestrebte Industriestrompreis ist ja auch im Prinzip nur ein Flickenteppich, weil wer zahlt denn diesen Industriestrompreis? Das zahlen am Ende die Steuerzahler in Deutschland, die diese sinnlose Energiepolitik ja finanzieren müssen. Und wenn dieser Beitrag der Industrie fehlt, damit die Arbeitsplätze hier bleiben, muss es eben jemand anders kompensieren. Das heißt, das Leben wird teurer, das Wirtschaften wird dann infolgedessen auch teurer. Von daher ist dass dieser Winter die Fortsetzung einer Rallye nach unten, auch, ich muss mich wiederholen, zur Frage 1, einer komplett falschen Wirtschaftspolitik sowohl der deutschen Regierung als auch der Europäischen Union.
Was erwarten Sie als Gewerkschaft in dieser Situation von der Bundesregierung?
Einfache Antwort, gar nichts. Diese Bundesregierung hat schon fertig, bevor sie überhaupt ins Amt gesetzt wurde mit den gebrochenen Wahlversprechen von Bundeskanzler Merz. Es sind so viele strategische Fehler begangen worden und es ist nirgends sichtbar, dass man diesen strategischen Fehlern quasi begegnet, indem man sie auflöst. Thema die Energiewende, der Green Deal der Europäischen Union, die Transformation in der Automobilindustrie. All diese Himmelfahrtskommandos werden mit steuerischer Sturheit, so muss man sagen, fortgesetzt, sodass diese Bundesregierung fertig hat.
Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche sagte dieser Tage mit Blick auf die wirtschaftliche Lage, wir haben verlernt, uns anzustrengen. Gleichzeitig verlangte sie eine längere Lebensarbeitszeit und eine Lockerung des Kündigungsschutzes. Wie bewerten Sie diese Forderungen?
Also diese Forderung ist eine Unverschämtheit allen Arbeitnehmern gegenüber, weil die schon die größten und die höchsten Abgaben zahlen, europaweit, vielleicht sogar weltweit. Die Lebensarbeitszeit nach 45 erfüllten Berufsjahren hat jeder Arbeitnehmer das Recht, eine anständige Rente zu beziehen und aus dem Arbeitsleben auszuscheiden. Ja, und der Kündigungsschutz, das sind immer die gleichen Forderungen, die da kommen. Was nützt es am Ende, wenn wir immer weniger Netto vom Brutto haben, wenn der Kündigungsschutz dann auch noch die Sicherheit für Familien quasi nimmt und dann am Ende quasi alle Last, alle Fehler, die die Regierung gemacht haben, die die Wirtschaftseliten gemacht haben, auf den Arbeitnehmern abzuladen. Also von daher können wir nur sagen, pfui, Frau Ministerin, dass Sie solche Forderungen stellen und dann auch noch die Unverfrorenheit haben, die Arbeitnehmer in Deutschland eine gewisse Leistungsunfähigkeit zu unterstellen, dann würde ich Sie mal einladen, in einem Industriebetrieb mal ein Jahr zu arbeiten. Dann wird Sie sehen, wie die Leute täglich hart für ihr Geld arbeiten.
Deutschland will die Bundeswehr massiv ausbauen, auch beim Personal. Die Industrie- und Handelskammer befürchtet dadurch eine verstärkte Konkurrenz um Beschäftigte, auch weil die Armee, also der Staat, deutlich höhere Löhne zahlen könnte als manche Unternehmen. Die Gewerkschaft Zentrum hat sich in der Vergangenheit gegen die Aufrüstung und Kriegsvorbereitung ausgesprochen. Befürchten Sie, dass durch hohe Gehaltsangebote durch das Militär die Beschäftigten gespalten werden können, dass hier eine Zustimmung zum Kriegskurs erkauft wird?
Also bevor ich die Frage beantworte, einfach nochmal ein klares Statement. Mit Kriegswirtschaft wird nicht Wohlstand geschaffen, sondern zerstört. Und zwar auf beiden Seiten der Nutzer von Kriegswirtschaft und Kriegsmitteln. Ja, und um die Frage konkret zu beantworten, ja, die Gefahr besteht natürlich, weil man auf der einen Seite eine Industriepolitik folgt, die zu Hunderttausenden Arbeitsplätze in Deutschland vernichtet. Aber sie werden ja nicht vernichtet, sondern ins Ausland transferiert. Und jetzt ist natürlich verlockend, dass jemand, der seinen Arbeitsplatz in der Industrie verliert, ein vergiftetes Angebot erhält in einem Produktionsbetrieb für die Kriegswirtschaft. Ja, und da sehe ich die Verantwortung weniger bei den Beschäftigten selber, die am Ende den Tisch gedeckt für ihre Familien sehen wollen, sondern da sehe ich die Verantwortung in der Politik und da vor allen Dingen in den Gewerkschaften, weil wir aus der Geschichte gelernt haben sollten, dass eben Kriegswirtschaft, auch wenn sie kurzfristig Arbeitsplätze sichern, am Ende die Arbeitsplätze zerstören und auch die Menschen, die diese Arbeitsplätze betreuen und bedienen sollen. Also von daher, die Gefahr besteht. Und die besteht deswegen, weil das Establishment und die etablierten Gewerkschaften verantwortungslos bei diesem Thema den Schaden, den sie selber angerichtet haben, sprich Deindustrialisierung versuchen, mit diesem Notpflaster, was kein Pflaster ist, zu lösen und zu lindern.
Herr Hilburger, danke für das Gespräch. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.